Hallo, schön, dass du da bist zum Fario Podcast Health Up Your Life, der Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Homeoffice und Social bzw. Physical Distancing werden momentan zu unserem Alltag. Was passiert, wenn man notgedrungen den ganzen Tag zu Hause sitzt? Richtig, man durchlebt diverse emotionale Zustände. Und vielleicht kommt dir der Gang zum Kühlschrank auch bekannt vor, der teilweise so unbewusst verläuft, dass man sich mehrmals dabei ertappt, wie man die Tür wieder öffnet und wieder schließt und irgendwann bemerkt, dass sich im Kühlschrank eigentlich nichts verändert hat. Wenn man dann doch etwas zum Essen gefunden hat, essen wir meistens nicht aus dem akuten Hunger heraus, sondern eben oft aus der Langeweile, dem Stress oder einer extrem hohen emotionalen Anspannung. Vor einigen Wochen durfte ich genau zu diesem Thema Maria Sanchez in Hamburg interviewen. Sie ist Therapeutin und Autorin und gründete durch ihren eigenen Leidensweg einen neuen psychologischen Ansatz, wie Menschen ihre Symptome wie emotionales Essen, Depressionen, Angst oder Panikzustände wirklich nachhaltig behandeln und beenden können. Die Autorin von unter anderem Die revolutionäre Kraft des Fühlens gibt dabei jedem einen praktischen neuen Weg, ein eigenes Navigationssystem sozusagen, das eine neue Art des Denkens und des Handelns in dir aktivieren kann. Ich hoffe, dass du durch diese Folge für dich neue Erkenntnisse gewinnen kannst, vielleicht für dich etwas auch zu Hause lernen wirst. Und wenn du deine Erfahrungen, dein Feedback mit uns teilen möchtest, dann komm gerne auf Instagram vorbei. Unter fario-official findest du wie immer einen Post zu dieser Folge, worunter du dann dein Feedback oder auch deine Kritik mit uns teilen kannst. Wenn du weitere Fragen hast, schreib uns ja gerne auch persönlich oder auch an Frau Sanchez selbst. Ich werde in den Shownotes natürlich alles so verlinken, dass du ihre Seite und auch unsere Seite wiederfinden kannst. Vielen Dank, dass du unseren Podcast hörst und immer noch auch jetzt in einer Phase, wo es sehr schwer ist, dich mit diesen Inhalten beschäftigst und etwas Gutes für dich tun möchtest. Wir wünschen dir von Herzen wirklich ganz viel Kraft und Energie, in welcher Situation du dich auch immer befinden magst und vor allem viel Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen, Frau Sanchez. Vielen Dank, dass Sie hier jetzt bei mir sind. Herzlich willkommen einfach erstmal.
Ja. Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Knott. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt gemeinsam sprechen.
So schön. Wollen Sie sich vielleicht ganz am Anfang noch mal kurz vorstellen, wer Sie sind, was Sie so machen, warum Sie jetzt hier mit mir sitzen?
Ja, also mein Name ist Maria Sanchez, wie Sie eben sagten. Ich bin die Gründerin der psychologischen und spirituellen Bewegung Essential Core und Sehnsucht und Hunger. Und arbeite als Therapeutin hier in Hamburg, habe mein Ausbildungs- und Seminarzentrum auch hier und schreibe Bücher, habe einige Bücher geschrieben und vertrete eine ganz spezielle Form der Herangehensweise an die Psychologie und an die Spiritualität und freue mich sehr, dass wir darüber ein bisschen intensiver sprechen können.
Auf jeden Fall, ich freue mich auch riesig. Wir haben eben im Vorgespräch schon drüber kurz uns ausgetauscht. Ich habe einige Videos von Ihnen auf YouTube mir angeschaut und war so begeistert von Ihrem Ansatz, dass ich mir dachte, das möchte ich unserer Community nicht vorenthalten und darüber sprechen wir heute. Wir gehen gezielt auch auf Ihr Thema ein, Sehnsucht und Essen und auch das Essential Core, was es bedeutet und nähern uns jetzt der ganzen Geschichte erstmal. Vielleicht nochmal so zu Ihrer Geschichte, was hat Sie dazu bewegt, jetzt so zu arbeiten, wie Sie es heute tun?
Ja, meine Geschichte begann mit meiner eigenen Leidensgeschichte. Mhm. Also ich habe mir nicht vorgenommen, dass ich irgendwann mal Vorträge halte, Bücher schreibe oder ausbilde oder als Therapeutin in diesen Bereichen arbeite, sondern bei mir war es so, dass ich sehr stark essgestört war und das schon seit meiner Kindheit und mich aber mit sehr viel Disziplin, mit sehr viel Kontrolle einigermaßen immer wieder im Zaum halten konnte. Ich habe immer wieder Crash-Diäten gemacht und war aber ständig im Kampf mit mir selbst. Und dann habe ich mit Anfang 20 nach dem Abitur, wo ich eigentlich Medizin studieren wollte, habe ich zwischen Abitur und dem Studium einen Zusammenbruch gehabt, hatte eine Stoffwechselerkrankung, die lange Zeit nicht erkannt wurde oder längere Zeit nicht erkannt wurde. und habe daraufhin in sehr kurzer Zeit, binnen weniger Wochen, 22 Kilo zugenommen. Mhm. Und das war für mich der Super-GAU, denn ich komme aus einer sehr traumatisierten oder traumatisierenden Kindheit und habe das vollkommen weggedrängt. Und als dann ich gesehen hatte, dass der Zeiger auf der Waage immer weitergeht, kam ich in Kontakt mit einer starken Ohnmacht. Mhm. Das kann ich erst oder konnte ich im Nachhinein sagen. In dem Moment war es einfach nur schrecklich. Und ich bin dann sehr tief gefallen, weil durch diese Erinnerung, durch die unbewusste Erinnerung an diese Ohnmacht, wurde ich schwer depressiv, habe längere Zeit auch mit suizidalen Tendenzen zu kämpfen gehabt und war wirklich im Off. Es war eine sehr dunkle Zeit. Und damals habe ich beschlossen, und das klingt jetzt leicht, das war nicht leicht, ich hatte einfach keine Kraft, in einen weiteren Krieg mit mir selbst und gegen mich selbst zu ziehen. Ich war unfassbar hart mir selbst gegenüber in der Zeit davor als Kind und als Teenager. Ich hatte eine Angststörung schon als Kind, aber hatte sie auch da relativ gut im Griff. Und mit Anfang 20, mit diesem Zusammenbruch, ging einfach gar nichts mehr. Ich konnte gar nichts mehr machen. Und dann habe ich angefangen, in einem Trial-and-Error-Verfahren Übungen zu entwickeln. Mhm. Ich habe also eine ganz tiefe Forschungsreise begonnen. Und dass die mich mal an diesen Punkt führen würde, wo ich heute bin, das hätte ich damals niemals gedacht. Ich bin heute sehr dankbar. Aber damals war das natürlich ganz anders. Da war es einfach nur sehr dunkel und ich habe versucht, irgendwie zu überleben. Ne? Yeah. Und im Laufe dieses Heilungsweges habe ich 30 Kilo verloren mit Vor und Zurück. Es war kein linearer Weg. Und das Besondere ist, es war ohne Ernährungspläne, ohne Sportprogramme, ohne mentale Programme, sondern ich bin explizit auf das psychische Gewicht gegangen. Ich habe den Essdruck mehr und mehr als ein Wegweiser kennengelernt und schätzen gelernt, sodass langsam vom Feind, als dass ich ihn immer vorher gesehen hatte, diese Fremdbestimmung, ich fühlte mich immer wie in einem Automatismus, damals konnte sich das langsam entwickeln hin zum unbestechlichen Verbündeten. Mhm. Weil ich wirklich gemerkt habe, im Laufe der Zeit, das hat nicht Klick gemacht, das ging vor und zurück und das war nicht so leicht. Aber im Laufe der Zeit wurde es langsam leichter durch die vielen Übungen, die ich entwickelt hatte. Und da habe ich eben gemerkt, egal was mein Kopf mir vorgegeben hatte, wie toll mein Tag vielleicht in der damaligen Zeit war, dass ich vielleicht etwas geleistet habe oder nett und freundlich zu Menschen war, hat mein Essdruck mir immer wieder sehr deutlich gezeigt, das mag ja sein, aber du warst nicht sehr nett zu dir. Und so habe ich ihn wirklich als unbestechlichen Verbündeten kennenlernen dürfen. Und das hieß auch damals nicht Sehnsucht und Hunger, sondern das hatte keinen Namen. Ich habe dann einfach durch diese Gewichtsabnahme, wie ja viele Menschen es auch kennen, die Erfahrung gemacht, dass Menschen einen fragen, was hast du gemacht, wo ist das Zaubermittel, ne? Ja. Und wenn ich dann gesagt habe, nein, kein Pulver, kein Zaubermittel, sondern wirklich eine tiefe innere Reise, eine Forschungsreise am Essen entlang, dann war natürlich das Interesse sehr groß. Mhm. Und weil auf diesem Weg auch meine Depression und meine Angststörung Heilung erfahren konnten und durften, mithilfe dieser Übung, es geht um eine emotionale Selbstbegleitung, eine Art Selbsttherapie, war dann klar, die Menschen kamen dann zu mir, ich habe denen die Übung gezeigt in meinem Wohnzimmer damals und irgendwann war klar, das Kind braucht einen Namen. Mhm. Es wurde halt größer und ja, und jetzt sitze ich hier mit ihnen und bin sehr dankbar für das, was entstehen durfte. Ja.
Wie lang war diese Reise, dass Sie erstmal das Bewusstsein hatten, ah, okay, ich kann das steuern und ich kann das verändern und da ist was in mir, worüber ich auch quasi eine Kraft habe, ne, damit umzugehen. Und dann bis dahin, also erstmal dieser erste Schritt, okay, da ist was in mir und ich hab eigentlich die Kraft darüber und auch dann diese Entwicklung der Methoden, dass sie dann irgendwann sagen konnten, ja, ich möchte auch damit arbeiten und das weitertragen.
Genau, also innerhalb von 3 Jahren bin ich aus diesem Essenskampfkreislauf ausgestiegen. Das ging aber, wie gesagt, vor und zurück. Das war nicht linear, weil natürlich hatte ich, also war ich voll von inneren Kritikern, ja. Mhm. Und wenn ich dann morgens Schokolade gegessen habe, weil ich mit mir die Vereinbarung hatte, ich verbiete es mir nicht. Mhm. Und das ist nicht ein Freischein. Also für mich ist ein Freischein genau das gleiche wie ein Verbot. Es geht um einen dritten Weg. Es geht um ein Wachwerden am Essen entlang, wofür der Essdruck steht. Mhm. Es geht auch nicht nur um die Erkenntnis, weil das Erkennen, das nützt nicht viel. Mhm. Das kennen bestimmt viele Menschen, die uns jetzt hier zuhören, dass man genau weiß, ich esse, weil ich traurig bin. Aber was nützt einem das, ja? Also letztlich esse ich dann trotzdem und was mache ich jetzt mit der Traurigkeit? Mhm. Es ist ein Weg, der das emotionale Reifen sehr im Zentrum hat und eine ganz spezielle Art der Selbstbegleitung. Und es ist auch nicht so, dass nach 3 Jahren mein Essdruck nicht mehr da war, sondern das hat noch viele Jahre gedauert, aber das Leiden hat aufgehört, weil ich den Essdruck dann wirklich als Wegweiser nutzen konnte. Und solange ich noch nicht eine bestimmte Wachheit in mir entwickelt hatte, eine Fürsorglichkeit mir gegenüber, war einfach der Essdruck total notwendig als Kompass, um mir zu zeigen, hier vergisst du dich gerade wieder oder die letzten Stunden hast du dich vergessen.
Fast schon wie so einen liebevollen Hilfeschrei, ja, eigentlich. Ne?
Absolut. Also ich habe im Laufe der Zeit sowohl den Essdruck als auch meine Depressionen, also und meine Angststörung auch, als Lehrer fast empfunden, ja, die mich nicht nur liebevoll, die mich manchmal auch sehr sehr heftig an die Hand nehmen und sagen, es ist wichtig, dass du hier hinschaust, Maria. Und es geht nicht um einen verklärten Weg. Ein Heilungsweg hat für mich nichts Verklärtes. Wir haben nicht mit dem Essen begonnen, weil es uns gut ging. Wir haben mit dem Essen begonnen, weil es uns nicht gut ging. Und ganz viele Dinge wusste ich nicht mehr aus meiner Kindheit, wo ich mithilfe der Selbstbegleitung nochmal an biografische Szenen kam. Und manches, was ich wusste, war in meinem damaligen Blick auf mich selbst so normal. Die Härte war so normal, dass es mir einfach nicht aufgefallen ist, dass das sehr unbarmherzig ist, wie ich mit mir umgegangen bin.
Mhm. Klar, wenn man das auch nicht anders kennt und in seinem festen Setting von Familie so gewohnt ist, dann ist das seine normale Welt. In dem
Ja, und zu Beginn, das ist ja auch ganz klar, es hat ja nicht Switch gemacht, hat ja nicht Klick gemacht. Zu Beginn wollte ich einfach nur, dass meine Essproblematik aufhört. Mhm. Ich wollte gerne schlank sein, ich wollte nicht mehr depressiv sein, ich wollte meine Angststörung loswerden. Und ich finde, das ist zutiefst menschlich, dass das da ist, ne? Und dann habe ich aber angefangen, weil das hat ja nicht geklappt. Also alles, was ich versucht hatte, auch schon vorher als Teenager und auch als Kind, ich habe schon ganz früh mit Diäten angefangen, weil meine Mutter mir helfen wollte, weil es so oft in der Familie hieß, Maria ist zu dick. Und der Kampf war so normal für mich, dass mein Blick auf mich selbst immer war, mit mir stimmt was nicht. Mhm. Wenn ich dieses Gewicht nicht hätte, wenn ich die Angststörung nicht hätte, wenn ich die Depression nicht hätte, dann könnte doch endlich mein Leben beginnen, um dann langsam aber sicher zu erfahren, das ist Teil meines Lebens. Was sind denn das für Seiten, die zum Essen greifen? Was für Ich-Seiten in mir greifen denn zum Essen? Und so habe ich halt immer wieder mit ihnen Kontakt aufgenommen und habe gemerkt, und das vertrete ich ja auch sehr stark heute, mit uns ist nichts verkehrt, mit uns war auch nie was verkehrt. Wir sind keine Fehler, die man berichtigen muss, sondern wir sind tief verletzt worden an manchen Punkten und haben gelernt, ein Helfer, nämlich das Essen in dem Falle zu haben, ein Verbündeter, ein wie eine Essenspille. Wir haben uns eine Medikation selber angeeignet, die wir jeden Tag schlucken. Und wenn wir wollen, dass wir sie nicht mehr schlucken, dann braucht es eine sehr spezielle, zumindest meine Erfahrung in der Arbeit mit Menschen, weil ich mache das ja jetzt schon viele, viele Jahre, eine spezielle Annäherung an uns selbst, ein Kontakt mit uns selbst. Und da geht es eben, wie gesagt, nicht um was Verklärtes, sondern es geht darum, dass ich mit der Seite in mir, die sagt, ich will das alles nicht haben, genauso in die Begleitung gehe, wie mit der Seite, die vielleicht immer wieder sagt, das interessiert mich nicht, ich möchte einfach nur essen. Dass ich meine Haltung immer wieder überprüfe. Wer in mir nähert sich gerade mir selbst? Wir haben normalerweise in der Psychologie eher eben die Ausrichtung, es gibt ein Problem und das muss ich jetzt irgendwie lösen.
Genau.
So, genau.
Sehr lösungsorientiert, ja, die meisten Verfahren. Ja.
Genau. Und dabei bedenken wir vielleicht gar nicht, dass wir zwei Seiten genau genommen in den Blick nehmen müssten. Wir müssten die Seite in den Blick nehmen, die vielleicht über das Essen sich versucht, etwas zu geben, von dem sie der festen Überzeugung ist, das steht ihr nicht zu, ob das Trost ist, ob das Sinnlichkeit ist, ob das Kraft ist, Beruhigung, weil sie es nicht gelernt, weil wir es nicht gelernt haben und auch weil Verwundungen da sind, weil wir niemanden hatten, der das uns gezeigt hat und bei uns war. Aber wir müssen auch mit der Seite in Kontakt treten, die sich gestört fühlt. Mhm. Sonst kann es passieren, dass wir jahrelang zur Therapie rennen und zum Beispiel viel weinen und gar nicht mitbekommen, dass wir nicht mit dem Weinen identifiziert sind. Dass wir die ganze Zeit Therapie, Seminare, Selbsterfahrungsdinge machen, wenn wir uns nicht fragen, wer in mir, welche Seite in mir sitzt denn vor der Therapeutin, dann kann es sein, dass ich die ganze Zeit, obwohl ich weine, identifiziert bin mit der Seite, die sich gestört fühlt.
Sie nennen das in Ihrem Buch ja auch die zwei inneren Kinder, die wir haben. Ne?
Genau.
Das ist einmal das glückliche Kind.
Das geliebte Kind.
Genau. Und das ungeliebte Kind.
Ganz genau.
Genau. Vielleicht haben Sie noch mal ein Beispiel, dass man für sich vielleicht jetzt auch noch mal in sich gehen kann, ne, im Anschluss und schaut, okay, wo sind meine Kinder? Und was wäre da vielleicht ein Beispiel, was Ihnen häufig begegnet, so in Ihrem Alltag?
Ja, also erstmal ist vielleicht wichtig, dass wir aus der Neurowissenschaft mittlerweile wissen, dass wir in den ersten Jahren unseres Lebens, die Wissenschaftler sind sich nicht ganz einig, wie lange diese Phase dauert, ob sie 3, 6 oder 10 Jahre dauert, dass wir in der ersten Zeit unseres Lebens eine bestimmte Struktur, eine Persönlichkeitsstruktur aufbauen. Und wenn jetzt nicht weitere traumatische Ereignisse später noch geschehen, dann fällt alles, was wir später erfahren, auf diesen Boden, auf diesen inneren Boden. Und diese Persönlichkeitsstruktur zeigt quasi an, wie die Beziehung zu mir selbst ist, also meine Beziehung zu mir, ob ich mir begegnen kann, wie ich mir begegne, die Beziehung zu anderen Menschen, wie ich anderen begegne, was ich über Menschen grundsätzlich denke. Also nicht einzeln, sondern ganz grundsätzlich. Und meine Beziehung zur Welt, zum Leben. So. Und das baut sich in den ersten Jahren auf. Und wenn wir geboren werden, dann werden wir mit einer emotionalen Ganzheit geboren. Wir kommen auf die Welt und wir haben wie einen seelischen Fingerabdruck, der Wesenskern, so nenne ich das, aber letztlich kann man das irgendwie nennen, das ist auch egal, wie man es nennt. Auf jeden Fall weiß, glaube ich, jede Mutter und jeder Vater, wenn man 2 oder 3 Kinder hat, das sind keine leeren Hüllen, die sind unterschiedlich. Die kommen schon mit einer bestimmten Prägung auf diese Welt. Und jetzt machen wir sehr schnell die Erfahrung, wenn ich auf eine bestimmte Weise bin, dann bekomme ich Liebe und Anerkennung. Dann ist mir die Welt, meine Eltern in dem Falle, sie sind ja eine Repräsentanz der Welt, dann sind die mir wohlgesonnen. Im Kindergarten, wenn ich auf eine bestimmte Weise bin, merke ich, man ist freundlich zu mir. Und wenn ich auf eine andere Weise bin, dann sind die nicht so freundlich. Und das bedeutet, wir treten, das geht gar nicht anders, das machen wir unbewusst, wir vollziehen eine Meisterleistung als Kind, eine unbewusste Meisterleistung. Wir müssen zutiefst parteiisch werden. Wir müssen ein geliebtes Kind, wie ich es eben nenne, wie Sie eben meinten, aufbauen. Also eine Persönlichkeitsseiten in mir, von denen ich fühle. Wenn ich so bin, bekomme ich Liebe und Anerkennung. Dann bin ich in Sicherheit. Dann habe ich meinen Platz in der Welt, in meiner Familie und in der Welt. Und ich muss alle Seiten in mir, die nicht damit konform gehen, das nenne ich das ungeliebte Kind, von mir, oder ich sag's mal anders, als nicht zu mir zugehörig empfinden. Das ist der Punkt, da steige ich in einen Kampf gegen mich selbst ein.
Weil man eben immer wieder Anerkennung sucht und Liebe sucht und das ja eigentlich unser Ziel ist.
Und auch gar nicht anders geht. Ne? Als Kinder sind wir ja zutiefst abhängig und wir müssen uns sehr schnell anpassen. Und wir haben ja von der Natur etwas unglaublich Großartiges mitbekommen. Wir sind das einzige Säugetier, das nach der Geburt nicht laufen und nicht klammern kann. Wir sind auch das einzige Säugetier, was normalerweise nicht im Rudel geboren wird. Also Zwillinge, Drillinge und Vierlinge sind nicht so häufig. Das heißt, wir haben von der Natur etwas anderes mitbekommen, um unser Überleben schnell zu sichern als Babys und als Kleinkinder. Nämlich, wir haben eine Fülle an neuronalen Vernetzungsmöglichkeiten. Wir können extremst schnell lernen. Wir können uns sehr schnell den Weltvorstellungen, den Glaubenssystemen unserer Familie und unseres engen Umfeldes anpassen. Und das bedeutet aber auch, was eben super gut gemeint ist von der Natur und sehr sinnvoll, wir eignen uns natürlich auch sehr schnell Dinge an und wir treten in den Kampf mit uns selbst ein. Und dann für mich ist das eben auch die Geburtsstunde des Schweinehundes, dass wir das Empfinden haben, die ungeliebten Kinder gehören zu mir nicht. Die Essende in mir, der Depressive, der Ängstliche, die ängstlichen Seiten in mir. Und so fangen wir an, innerlich in einen Optimierungskampf einzutreten. Und was wir dabei verkennen, ist, die tiefste Wurzel dieses Kampfes ist, dass es kein Daseinsrecht für uns gab als Kind. Und wenn ich jetzt Methoden anwende, Herangehensweise anwende, die diesen Kampf unterstützen, wenn ich also versuche, die Essende wegzubekommen, dann bediene ich die ganze Zeit die tiefste Wurzel des Kampfes. Ich bediene das System, warum das überhaupt entstanden ist. Und dann kann ich bestenfalls eine dünne Dicke oder ein dünner Dicker werden, wie ich diese Gruppe ja nenne, also eine übergewichtige Person, die sich in einem künstlich schlanken Kleid hält, durch Reglementierung, indem das geliebte Kind das Steuer in der Hand hält, aber ich bin nie frei. Also selbst in den Zeiten, wo ich eine dünne Dicke war als Teenager, war ich lange Zeit sehr schlank. Ich war immer im Krieg mit mir. Ich
man kann nie genießen.
Eben. Mein Kopf lief immer mit bei jedem Essen. Ja. Ich wusste, wie viel Sport muss ich noch machen. Ich hatte Angst, immer wieder zuzunehmen. Der Krieg hörte nicht auf. Und Bilder, die ich gesehen habe später, die übergewichtigen Bilder, wo ich übergewichtig war, habe ich immer weggeschmissen. Ich konnte mich nicht ertragen. Aber auch bei den Schlanken, wo ich schlank war, habe ich immer gedacht, meine Güte, bist du fett. Der Kritiker hört nicht auf, weil der Kampf eigentlich nur dafür da ist, dass ich an die tiefste Wurzel, an die Urwunde, wie ich es nenne, nicht rankomme. Ich bin immer dabei, oben in dem Krieg zu sein. Ich müsste, ich will nicht. Ich müsste, ich will nicht. Und dadurch bin ich absorbiert von dem Kampfgedanken und finde keine wirkliche tiefe Entspannung, keine tiefe Heilung.
Was ja auch so ein bisschen das Problem in vielen Therapien, Psychotherapien auch ist, dass eher eben an der Oberfläche im Bewusstsein gearbeitet wird und man gar nicht eigentlich auf eine andere, auf eine tiefere Ebene nachschaut, wo ist eben der Ursprung des Ganzen.
Genau, zum einen das und auch, solange wir uns nicht fragen, womit bin ich denn eigentlich identifiziert? Also die Frage halte ich für so elementar und da ist aus meiner Sicht in sehr vielen psychologischen Ausrichtungen, aber auch in spirituellen Ausrichtungen, gibt es einen blinden Fleck. Denn wie ich eben meinte, ich kann 30 Jahre Therapie machen, ich kann 30 Jahre lang bei jemandem sitzen und immer wieder weinen und das Gefühl haben, es ist alles so furchtbar, wenn ich nicht mitbekomme, dass mein geliebtes Kind dort in der Therapie sitzt und sich anderen biografischen Szenen in mir, Erinnerungen, verletzten Situationen eigentlich nur widmet, damit dann das ungeliebte Kind endlich verschwindet, dann bekomme ich das nicht mit, dass es genau genommen zwei Kinder gibt, mit denen ich eigentlich Therapie machen müsste.
Und die hat jeder, ne?
Jeder.
Also das ist ausnahmslos, hat sie. Egal ob man jetzt eine Essproblematik hatte oder eine andere seelische Erkrankung, wir haben die alle.
Wir haben die alle.
Und vielleicht teilweise etwas subtiler vielleicht, aber es allerdings ist, jeder hat die.
Ja. Ja, und wir sind eine geliebte Kindgesellschaft. Das darf man auch nicht vergessen, Frau Knott. Ja. Ne? wir haben für unsere Grundgefühle oder Grundemotionen, ne, also die Traurigkeit, Wut, Freude, Angst, Scham, Ekel, nur eins ist erlaubt und das ist Freude. Und für alles andere haben wir bestenfalls ein Duldungsrecht, wie ich das oft sage, aber kein Daseinsrecht. Selbst innere Kindarbeit ist ja oft eher darauf ausgerichtet, dass wir sagen, okay, ich widme mich dir, liebes traurige Kind in mir, aber am Ende möchte ich doch lieber, dass du gehst.
Ja.
Und ich möchte wirklich nochmal sagen, damit ist nichts verkehrt. Wenn wir leiden, dann ist das zutiefst menschlich, dass ich sage, ich will die Depression oder die Bulimie oder die, das Übergewicht nicht haben. Es geht nicht darum, eine Pseudo-Akzeptanz aufzubauen. Mhm. Das ist immer noch im System des Kampfes, ne? Jetzt nur mit so einem Zuckerguss darüber, ja. quasi. Sondern es geht darum, den Kampf sichtbar werden zu lassen. Mhm. Dass ich mit dem geliebten Kind, was nicht böse ist, was einfach nur zu einem Überlebensprogramm gehört, mit dem geliebten Kind in Kontakt treten kann, die Seite, die sich sehr gestört fühlt und die sagt, wenn ich endlich schlanker wäre, wenn ich nicht mehr depressiv wäre, dann würde mein Leben endlich beginnen. Mhm. Und mit dem ungeliebten Kind, was die ganze Zeit sagt, du kannst mich mal, ich esse, wann ich will und was ich will. Und oder bei der Depression, es ist mir alles viel zu viel, die Welt ist mir viel zu viel. Ich habe zwei Seiten. Ich muss meine Haltung wirklich überprüfen. Wer sitzt in den Seminaren? Wer sitzt, wer liest die Bücher? Wer rennt zur Therapie? Sonst bleibe ich an der tiefsten Wurzel weiterhin gespalten in geliebtes und ungeliebtes Kind.
Sehen Sie da auch in unserer Gesellschaft, gerade mit diesen neuen Diäten, die aufkommen und Social Media, Instagram, man vergleicht sich immer mit der Bühne von den anderen quasi, was man so zu sehen bekommt, auch verbunden damit diesen Optimierungswahn, den man immer auch so unbewusst ja irgendwie nacheifert, sehen Sie da auch so den Verstärker vielleicht dieser Problematik?
Absolut, absolut. Und ich glaube, es gibt ja im Außen bestimmte Bereiche. Also ein Sportler ist ja darauf ausgerichtet, dass er sich optimiert, ne, um eben eine bestimmte Expertise zu erlangen. Es gibt ja Optimierungsbereiche, die sind ja auch völlig berechtigt. Aber wenn es um eine innere Entwicklung geht, dann ist das einfach immer wieder Öl ins Feuer gießen, immer wieder das emotionale Überlebensprogramm, das Schutzprogramm ständig befeuern. Wir suchen alle nach Frieden und wir befeuern ständig den Krieg. Und damit ist das natürlich ein Wahnsinn. Und weil wir eine geliebte Kindgesellschaft sind, weil wir noch gar nicht, glaube ich, in manchen Punkten überhaupt die Struktur erkannt haben, und wir versuchen Krieg mit Krieg, also zum Beispiel, wenn wir nach einem Ernährungsplan leben, ich habe nichts gegen gesunde Ernährung, das kann sehr, sehr liebevoll sein und auch nichts gegen Sport, ne? Aber zum Ausstieg aus der Essproblematik, wo jemand sowieso immer schon das Empfinden hat, ich bin nicht richtig, wo so viel du sollst, du musst, du darfst nicht in dieser Kriegs-, in diesem Kriegs- oder inneren Kampfdynamik drinsteckt, ist das einfach nicht das, worum es geht. Solange ich die Essende in mir nicht wirklich kennenlerne. Und ich kann sie nicht kennenlernen, wenn das Forschungsergebnis schon feststeht. Wenn ich sage, ich lerne dich kennen, aber heute Abend eben kannst du nur 200 Gramm Hühnchen essen, dann geht das nicht. Und es ist kein Freischein. Das ist eben das, was am Anfang, gestern Abend hatte ich gerade in meiner Community einen Abend, einen Frage-Antwort-Abend. Und da hat eine Frau gesagt, aber wenn es kein Freischein ist und kein Verbot, aber was ist es denn dann?
Ja, gute Frage.
Total gute Frage, ja. Oder? Und dann meinte ich, genau, es geht um den dritten Weg. Es geht darum, dass wir lernen, uns selbst zu begleiten. Es geht nicht darum, das ist ja wie mit einem realen Kind. Wenn ich eine Tochter oder einen Sohn habe und das Kind, mein Kind greift immer wieder zur Schokolade und ich bekomme mit, mein Kind greift zur Schokolade, um sich zu beruhigen, dann ist das doch ein Irrsinn, die Schokolade wegzunehmen. Also wenn sie sich beruhigen muss, weil sie sich anders nicht beruhigen kann, dann kann ich ihr doch nicht ihr Beruhigungspflaster nehmen. Ich kann aber auch nicht sagen, kein Problem, ist immer weiter Schokolade, weil es gibt ja einen Grund, warum sie unruhig ist. Und es gibt offenbar irgendetwas, dass sie den Weg über die Bande spielen muss. Man könnte ja sagen, wieso beruhigt sie sich denn nicht einfach anders? Mhm. Was ist geschehen, dass Schokolade so zum besten Freund oder zum Hassfreund geworden ist? Und wenn ich ihr die Schokolade einfach wegnehme, dann wird mein Kind zum einen die Information bekommen von mir, etwas, was sie dringend braucht, ist nicht gut. Mhm. Das heißt, sie wird beginnen, sich selbst zu verurteilen dafür, dass sie es braucht. Sie wird außerdem beginnen, mich anzulügen, wenn ich sie frage, hast du Schokolade gegessen? Mhm. Mit anderen Worten, das Verhältnis, die Beziehung von meinem Kind zu sich selbst und von meinem Kind zu mir wird immer schlechter.
Ja.
Scham kommt hoch, Schuld wird auf der Bühne, auf der inneren Bühne erscheinen. Wenn ich ihr aber sage, ist einfach immer weiter, helfe ich ihr nicht. Also geht es doch darum, dass ich mich mit ihr beschäftige und dass ich ihr erstmal zugestehe, dass sie ihre Freunde erstmal selbst wählen darf.
Hm.
Und dass ich in ihre Welt eintauche, statt zu verlangen, dass sie in meine Welt kommt. Also wirklich, wenn sie Schokolade isst, wir hatten ein Sehnsucht- und Hungerprojekt vor 2 Jahren an einer Schule und da konnte ich das auch nochmal sehr, sehr stark sehen. Wenn ich also versuche, in ihre Welt einzutauchen, dass ich sie frage, wenn du Schokolade isst, was passiert denn da eigentlich? Dass ich sie erstmal ernst nehme und dass ich einen Kontakt, eine Beziehung aufbaue, die von, lass uns mal schauen, getragen ist, dann kann das Forschungsergebnis, das Kennenlernergebnis aber nicht feststehen. Meine Tochter wird irgendwann, wenn sie merkt, sie braucht die Schokolade emotional nicht mehr oder mein Sohn, wird sie die Schokolade lassen.
Ja.
Und solange das nicht der Fall ist, kann ich das nicht tun, weil Schuld und Scham immer wieder ihren Alltag bestimmen werden.
Mhm.
Es geht um ein Kennenlernen, um ein Begleiten. So ist es genau mit unseren inneren Kindern auch.
Okay, sehr spannend. Wie kann man denn für sich jetzt mal hinterfragen, ob man emotional ist oder was, also wie definiert sich das emotionale Essen? Ich denke, viele von uns und euch, die jetzt auch zuhören, essen bestimmt das ein oder andere Mal auch gerne aus dem Stress heraus und eher um jetzt gerade irgendwas zu kompensieren. Das ist direkt was Negatives, Schlechtes oder bewertet man das vielleicht erst gar nicht? Also wie kann man vielleicht da nochmal zwischen Hunger, Appetit und tatsächlich emotionalem Essen unterscheiden?
Ja, eine ganz wichtige Frage. Also erstmal mache ich die Unterscheidung zwischen Genuss und Notwendigkeit.
Mhm.
Denn natürlich, wenn wir im Sommer ein Eis essen, dann haben wir vielleicht nicht unbedingt Hunger, sondern es ist schön, ein Eis zu essen.
Mhm.
Und Essen hat ja auch was mit Genuss zu tun, wenn wir nicht so stark verstrickt sind, dass das alles nur noch Angst macht. Das gibt's ja auch, ne? Dass Menschen das Essen gar nicht genießen können. Ein Genuss kann ich sein lassen. Ein Genussmittel, da habe ich eine Wahl. Ich sage oft, wenn du Lust auf ein heißes Bad hast, fühlst du dich nicht gezwungen, in die Wanne steigen zu müssen.
Yeah.
Ne?
Yeah.
Wenn es wirklich um einen Genuss geht, dann kann ich sagen, es wäre schön, das zu haben. Und wenn ich es nicht habe, ist es auch okay.
Mhm.
Wenn es aber eine emotionale Notwendigkeit ist, wenn an dem Eis im Sommer eine emotionale Bedürftigkeit dran gekoppelt ist, deren Verletzungswurzel tiefer reicht, dann brauche ich Eis immer wieder. Dann geht's nicht um das Eis, weil Eis hat ja keine verändernden Bewusstseinsgeschichten in sich. Aber wenn ich merke, wenn ich Eis esse, dann wird die Welt weicher für mich. Dann ist es ja vielleicht interessant zu gucken, was macht sie denn vorher so hart? Wie gehe ich mit mir um? Also erstmal die Unterscheidung Genuss oder emotionale Notwendigkeit, das ist das eine. Und dann, wenn man das langsam versteht, das war für mich ein ganz großes Aha-Erlebnis. Früher dachte ich immer, Essanfälle sind Berge von Essen. Ja?
Mhm.
Das ist aber nur so lange der Fall, solange ich noch aus dem geliebten Kind schaue. Weil dann ist klar, dass mein geliebtes Kind mir vielleicht sagen könnte, naja, 3 Gummibärchen sind doch nicht so schlimm. Aber es geht nicht ums Essen. Wenn die 3 Gummibärchen nicht Genuss, reiner Genuss sind, sondern wenn die 3 Gummibärchen die Pille ist, die ich brauche, damit ich in Härte weiter den Alltag schaffe.
Also in dem Moment diese Rechtfertigung.
Ja.
Ist ja nicht so schlimm. Das kann
nicht ist ja nicht so schlimm,
genau,
weil es nur 3 Gummibärchen sind und nicht eine ganze Tüte.
Mhm.
Wenn wir aber langsam, und darum geht es bei Sehnsucht und Hunger und Essential Core ganz stark, dass wir wach werden können, dass wir langsam mehr und mehr aus unserem Wesenskern herausleben, dann sind drei Gummibärchen ein Essanfall. Weil es nicht ums Essen geht, weil es nicht darum geht, dass mein geliebtes Kind die Seiten in mir, die kontrollieren wollen, am Ende des Tages sagen, naja, aber das war ja okay, dann hast, da kriegst du ein Bienchen oder ein Sternchen, so ungefähr, sondern dass es darum geht, dass ich es als Anzeiger nutzen kann, dass ich merke, oh interessant, ich will jetzt unbedingt die drei Gummibärchen essen. Es geht nicht darum, dass ich sie nicht esse. Es geht darum, dass ich einmal kurz wach werden darf, dass ich einmal kurz mitbekomme, okay, wenn die Gummibärchen sprechen könnten, was würden sie denn sagen? Worum geht's hier? Was brauche ich? Und wie geht's mir eigentlich, dass ich sage, ich muss sie haben? Wenn es Genuss ist, wunderbar. Aber Genuss, da kann man sich auch ganz leicht über, kann man ganz leicht überprüfen. Ich würde einfach mich selber fragen, könnte ich es jetzt auch sein lassen? Und wenn ich merke, ja, es wäre schön, die zu haben und das so, okay, dann kannst du sie auch essen. Wenn ich merke, oh nein, ich brauche jetzt was Schönes, ich muss jetzt was Schönes im Mund haben, dann ist eigentlich die Kontaktanfrage, die eigentlich kommt von innen, ne, bitte nimm mich wahr. Irgendetwas musst du in diesem Moment bitte ändern. Es ist irgendwie gerade zu hart für mich. Es ist irgendwie gerade schwierig für mich. Dass diese Seiten in uns, die anklopfen, dass wir sie nicht mit Gummibärchen, auch nicht mit drei Gummibärchen stilllegen, indem ich sage, es ist bitter in mir, aber oben habe ich was Schönes, Zuckerartiges und damit ist die Welt wieder gut. Weil die Gewalt gegen mich selbst hört sonst einfach nie auf.
Wie, also in Ihrer Erfahrung jetzt als Therapeutin, ich kann mir vorstellen jetzt, dass dieses Wahrnehmen das eine ist, aber auch dann zu spüren, was genau ist der Ursprung für das Essen, jetzt sehr, sehr schwierig sein kann für viele Menschen. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht?
Ja, weil wir damit umgehen? Genau, weil wir uns auch natürlicherweise erstmal aus dem geliebten Kind uns nähern.
Genau,
ja. Das kann ja gar nicht anders sein. Ne? Ich nenne es auch das alte Paradigma. Ne? Wir haben eine bestimmte Weise, uns zu begegnen. Das ist das, was als ganz tiefes inneres Lernprogramm in uns läuft. Und wir brauchen also Tools, wir brauchen psychologisches Handwerkszeug, damit wir lernen uns, also erstmal, damit wir lernen, dass es uns überhaupt auffällt. Denn wir können nicht ins neue Paradigma, also diesen dritten Weg, von dem ich sprach, da können wir nicht einfach reinspringen. Das emotionale Überlebensprogramm ist unglaublich subtil. Es geht nicht um Leben, es geht nicht um Entfaltung, es geht um Überleben, es geht darum, wie komme ich irgendwie durch. Und das Tricky daran, oder dass es so tricky ist, dass es so schwierig ist, ist, dass es uns nicht mal auffällt, weil wir aus dem geliebten Kind auf uns schauen.
Und auch, weil wir in unserem Bewusstsein gar nicht mehr daran glauben, es geht um Leben oder Tod.
Überhaupt nicht,
Weil also
genau
wir haben dieses System ja immer noch in uns aus dem Säugling oder aus dem Kindheitsdasein heraus. Aber jetzt denken wir uns ja natürlich, also
das geht nicht darum, genau.
Aber das ist eigentlich noch der Ursprung,
das ist
den
der Kern.
Wir in uns tragen. Ja.
Genau, das ist dieses in Richtung Urwunde. Ne? Und da braucht es eben also aus meiner Erfahrung ein psychologisches Handwerkszeug. Das ist auch nicht, ich gebe dir mal drei Tipps, sondern das ist wie eine Art Selbsttherapie, die man lernen kann. Bei Sehnsucht und Hunger und auch bei Essential Core steht das eben vollkommen im Zentrum, dass Menschen lernen, wieder der eigene emotionale Experte für sich selbst zu werden, dass wir lernen, uns emotional zu begleiten. Und das ist echt eine Kennenlernreise. Aber das Schöne ist im Laufe der Zeit, wir verlieren nicht nur die Kilo, ich nenne sie immer die biografischen Kilo. Mhm. Ne? Denn wenn sich niemand um uns kümmert, kümmert sich das Essen.
Yeah.
Und wenn wir also langsam lernen, uns selbst zu begleiten, dann kann nicht nur die Essproblematik langsam gehen, sondern wir kommen uns ja jedes Mal näher. Eine Klientin von mir hat gerade 22 Kilo verloren und sie sagte, also es sind ja nicht nur 22 Kilo weniger, sondern sie hat 22 Kilo mehr Präsenz. Mhm. Sie ist 22 Kilo von ihrem tiefen Sein mehr da oder 22 Kilo mehr Selbstliebe, könnte ich auch sagen. Und nicht in einer verklärten Form, das möchte ich immer sagen, weil das geliebte Kind, das System ist wirklich, wirklich subtil. Ich kann auch mit sehr schönen Dingen manchmal zu tun haben. Ich bin zum Beispiel unruhig und ich meditiere. Mhm. Und das klingt ja erstmal super. Aber wenn ich nach dem Meditieren mich der Unruhe nicht nochmal zuwende, ist die Hinwendung zum Meditieren eigentlich auch gewaltvoll, mhm. weil ich dem unruhigen Kind in mir jedes Mal sage, du bist nicht erwünscht.
Okay, ja. Mhm.
Also ich finde zu meditieren ganz wunderbar. Ja. Ich will damit nur sagen, wie subtil das Ganze ist. Wenn ich immer Yoga mache, mhm. wenn es mir nicht gut geht und ich das nicht nutze als eine Tankstelle, Yoga zu machen, um danach mal zu schauen, wieso bin ich eigentlich immer so unruhig, sondern wenn ich froh bin, endlich nicht mehr unruhig zu sein, dann habe ich mithilfe von Yoga oder mithilfe des Meditierens erfolgreich in Anführungsstrichen mein ungeliebtes Kind wieder mehr auf Distanz gehalten. Mhm. Und dadurch bleibe ich wieder im Kampf, obwohl es doch so liebevoll scheint, was ich tue. Deshalb glaube ich, wir brauchen eben psychologisches Handwerkszeug, damit wir überhaupt mitbekommen, wie gehen wir mit uns um, weil es ist wahnsinnig subtil, ganz
sehr subtil. Vor allem gerade auch diese Yoga-Meditationsbewegung, die ja in den letzten Jahren also eigentlich explodiert ist, was ja total schön ist, weil es eben viel, viel mehr Bewusstsein für einen selbst mit sich bringt und auch Körperbewusstsein. Auf der anderen Seite ein Ventil vielleicht schafft für Stress, aber auch den Umgang, um sich eben wieder aufzuladen und da den Unterschied zu finden, warum mache ich das jetzt, ist sehr, sehr feinfühlig eben und subtil und schwierig, erstmal für sich herauszufinden. Aber da sehe ich auch die Grenzen von zum Beispiel Meditation. Wie Sie schon gesagt haben, es ist schön, sich dann die 5 Minuten am Anfang vielleicht zu gönnen, zu sagen, ich beruhige mich jetzt und danach aber nichts anderes zu ändern, einfach so weiterzumachen und zu hoffen, dass es damit getan ist. Genauso wie mit Glaubenssätzen in Coaching-Sessions umzustrukturieren, bewusst, rational, klar weiß man, dass dieser Satz nicht der Wahrheit entspricht, der absolut nicht, ich schreibe ihm jetzt mal um. Aber wenn man eben an diesem Glaubenssatz noch ein paar andere Themen dran hängen hat, eben Erfahrungen, die vielleicht traumatisch waren oder halt angstbesetzt sind, dann kommt man da eben auch sehr schnell an eine Grenze.
Ja, und ich würde immer und immer wieder fragen, wer in mir will denn den Glaubenssatz drehen? Mhm. Weil, wie gesagt, das geliebte Kind, wir sind so identifiziert damit. Und wenn das geliebte Kind, und das ist ja das Normale, normalerweise ist es ja, sind es ja die Seiten, mit, die mein Ich-Empfinden definieren am Anfang. Wenn ich dem folge, dann bleibe ich an der tiefsten Wurzel immer im Krieg. Mhm. Und es gibt viele Dinge, die können wir ändern. Es gibt bei den ungeliebten Kindern, mache ich nochmal einen Unterschied zwischen den geduldeten ungeliebten Kindern und den verbotenen. Wir können manche ungeliebte Kinder noch über das geliebte Kind erreichen. Und dann kann sich manches verändern. Aber die hartnäckigsten Symptome, die wie eben das Essproblem bei manchen Menschen oder die Depressionen oder was auch immer, die hartnäckigsten Symptome machen deutlich, hier stimmt was im Kern nicht, weil die gehen nicht, egal wie oft ich versuche, einen Glaubenssatz zu drehen. Wir müssen uns, glaube ich, wirklich fragen, wer in mir will das drehen und warum?
Ja.
Ne? Ja. Sonst das, bleiben wir stecken.
Erfahre ich auch immer wieder bei mir in der Therapie, dass Menschen da sitzen und schon sämtliche Stunden Psychotherapie, Verhaltenstherapie, alles Mögliche hinter sich hatten. Und es hat auch irgendwo geholfen und es hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung und ist vielleicht auch manchmal der erste Schritt, um erstmal sich damit auseinanderzusetzen. Aber eben eine Erlösung und was Friedvolles in sich findet meistens nicht statt. Also man weiß es dann vielleicht, man weiß, das habe ich jetzt oder man kann anders reflektieren, aber man braucht noch was, um eben dann auch in den innerlichen, ja, in diesen Freiheitszustand zu kommen, den wir ja eigentlich…
Den wir ersehen.
Ersehen, genau.
Ja. Und es kann auch sein, dass ich sonst, wie bei einer Klientin von mir auch, vor einigen Jahren war das schon, dass sie eine sehr starke Flugangst hatte und mithilfe von bestimmten mentalen Techniken diese Flugangst tatsächlich loswerden konnte, dann ging es ihr ein halbes Jahr super und dann entwickelte sie eine ganz starke Angst gegen Bakterien. Mhm. Also Prozesse, Heilungsprozesse suchen sich ihre Wege. Mhm. Ja, solange wir atmen, versucht sich ja alles, was lebendig ist, zu entfalten.
Ja.
Und Spannung versucht sich zu entfalten. Und manchmal sage ich auch zu Menschen, die ich begleiten darf, sage ich eben auch, wie möchtest du etwas loswerden, was du gar nicht haben darfst? Mhm. Wie soll denn das gehen? Wenn dein Essproblem oder deine Angst oder dein Einsamkeitsempfinden oder was auch immer, wenn du es gar nicht haben darfst, wenn es kein Daseinsrecht gibt, vielleicht ein Duldungsrecht, eine Mutter, ich beschäftige mich, aber eigentlich will ich, dass du verschwindest. Wenn das nicht da sein darf, wie willst du es loslassen? Du kannst nur was loslassen, was überhaupt erst einmal da sein darf.
Ja.
Und dann lassen wir es gar nicht mehr bewusst los, es lässt sich los.
Mhm.
Heilung geschieht, Heilung kann man nicht machen, Transformation geschieht, Transformation kann man nicht machen. Sonst würde ich immer fragen, wer will transformieren in mir oder heilen? Und warum? Wie gesagt, das geliebte Kind ist sehr stark.
Mhm.
Und es geht eben dann darum, wenn ich merke, ich will es aber loswerden, ich will das Essproblem nicht haben, dann würde ich immer sagen, ja, erzähl mir mehr davon, wie genervt du davon bist, damit wir mit der Seite, eben mit dem geliebten Kind genauso in Kontakt treten können und sie begleiten können, diese Seiten, wie die Essende,
mhm.
ja, oder wie die sich chronisch erschöpft fühlt. Wir haben immer zwei Seiten, das ist so wichtig zu berücksichtigen, sonst hört der Krieg, wie gesagt, nie auf.
Ja, wie sieht denn die optimale Balance von beiden Seiten aus?
Ja, es gibt etwas, was im Laufe der Zeit entsteht.
Mhm.
Ich habe irgendwann gemerkt, als ich langsam merkte, vor vielen Jahren spürte ich, ich komme aus einer Leidensspirale raus, dass sich eine weitere Instanz in mir aufbaut. Und die nenne ich seit vielen Jahren mittlerweile auch die innere Prozessbegleitung. Das ist eine Instanz, die viele Menschen vielleicht auch kennen beim Meditieren, wo wir genau genommen einen transpersonalen Raum erleben. Der Unterschied auf diesem Weg ist, weil hier trifft Psychologie Spiritualität und Spiritualität Psychologie, der Unterschied ist, die Ebenen sind nicht getrennt. Ich meditiere nicht nur und gehe zur Therapie, sondern durch diese innere Instanz verbinde ich quasi diese emotionale Ebene mit mir in mir, mit der, die ich normalerweise in Meditation erfahre, mit diesem transpersonalen Raum, überpersonalen Raum. Und ich habe irgendwann gemerkt, es geht nicht darum, dass der Kampf aufhören soll, sonst bin ich immer noch im geliebten Kind, sondern es geht darum, dass ich aufwache, aus ihm aufwache, dass diese Instanz sich langsam mehr und mehr in mir entwickelt. Das passiert auf dem Weg automatisch. Die gefühlte Prozessbegleitung nenne ich das auch. Dass ich merke, ich bin mehr als diese Seiten in mir und ich kann auf dieser Grundlage diese sehr verletzten Seiten in mir sehr tief in Richtung Urwunde begleiten, sodass Heilung nicht dadurch geschieht, das glaube ich sowieso nicht nur aufgrund meines Weges, sondern auch aufgrund der vielen Erfahrungen mit Menschen, die ich sammeln durfte. Heilung geschieht nicht in dem, was weggeht. Heilung geschieht in dem, was dazukommt. Eine Fürsorge, ein weiterer Raum, ein Daseinsrecht.
Mhm.
Und zwar für jede Seite. Selbst für die Seite, die mich hasst. Ne? Wenn viele starten ja mit Selbsthass.
Mhm.
Kein Zuckerguss drüber gießen. Ich habe mich damals sowas von doll gehasst. Ich fand mich schrecklich. Und es geht nicht darum, eine Pseudo-Akzeptanz, irgendein Zuckerguss, sondern okay, wir sind nicht mit Selbsthass geboren. Was ist geschehen, dass Menschen begonnen haben, so schlecht über sich selbst zu denken und zu fühlen? Und das sind Zeitzeugen. Diese inneren Seiten in uns sind Zeitzeugen.
Mhm.
Wir können viel vergessen haben, viel verdrängt haben. Es gab ein Alter von 0 bis 18 Monaten, wo es noch kein Ich gibt. Aber unser Körper war überall dabei. Wir haben also, wenn ich eine Seite in mir habe, die sich hasst, kann ich sie als Prozessbegleitung lernen zu begleiten, dass sie mich dorthin führt, wo die Wurzel ist.
Mhm.
Und selbst wenn ich mich nicht erinnern kann, weil es vielleicht schon bei meiner Geburt geschehen ist oder ich wurde alle 4 Stunden nur gefüttert und ich habe Todesängste erlitten als Baby, die Spannung ist ja in mir. Und ich kann lernen, in Kontakt mit dieser Spannung zu gehen. Und die Prozessbegleitung ist eine Instanz, die ist quasi nicht involviert. Das ist kein mentales Konzept. Das ist etwas, was sich im Laufe der Zeit spürbar aufbaut. Und das ist sehr, sehr wohltuend, weil wir dann nicht mehr warten müssen, bis unser Leben beginnt, sondern wir kommen immer mehr ins Jetzt. Wir wachen auf. Wir wachen aus der Leidensschleife auf. Mhm. Schmerzen haben wir immer noch. Zum menschlichen Leben gehört auch das. Aber Schmerzen haben, psychische Schmerzen haben, ist das völlig anderes als zu leiden.
Ja.
Das ist eine völlig andere Qualität. Beim Leiden gehen innerlich alle Fenster zu. Das ist sehr schrecklich, sehr furchtbar. Mhm. Wenn wir Schmerzen haben und ich kann ihnen begegnen, dann weiß ich, wie ich Kontakt zu mir herstellen kann und kann dieser schmerzvollen Seite in mir ein Daseinsrecht gewähren und mit dieser Seite sein und auch sie als Zeitzeugen nehmen.
Und diese Methoden kann man bei Ihnen lernen im Essential Core und Sehnsucht und Hunger. Wie unterscheiden sich denn die beiden, kann man sagen, Programme oder
Herangehensweisen nenne ich das gerne. Ja. Genau, man kann sagen, weil ich habe ja begonnen mit Sehnsucht und Hunger.
Ja.
Und wie gesagt, im Laufe meines Weges war es aber irgendwann eben auch so, dass es heute für mich wie ein anderes Leben, dass die Depression und die Ängste oder die Angststörung eben Heilung erfahren hat. Und mir haben dann immer wieder Menschen geschrieben, weil ich habe dann angefangen, Sehnsucht und Hunger, als ich dann irgendwann wusste, jetzt braucht das Kind einen Namen, weil eben Menschen danach immer mehr gefragt haben, konnten nur Menschen zu mir kommen, die eine Essproblematik hatten. Und dann hat irgendwann ein Mann einer Seminarteilnehmerin mich angeschrieben und in einer Mail an mich gesagt, muss ich erst eine Essstörung entwickeln, damit ich diese Selbstbegleitung erlernen kann. Und dann war für mich klar, ich muss das ausweiten. Ne? Weil man kann an jedem Symptom entlang gehen, an jedem. Mhm. An jedem wiederkehrenden, leidbringenden oder leidvollen Symptom. Also kann man sagen, Essential Core ist die Überschrift. Das ist die emotionale Selbstbegleitung. Und Sehnsucht und Hunger ist Essential Core am Essen entlang. Mhm. Wo die Ausrichtung, auch bestimmte Übungen, ganz speziell am emotionalen Essverhalten entlang gehen.
Okay.
Genau.
Aus Ihrer Erfahrung raus, gibt es da bei Ihnen Prävalenzen? Was gibt es am häufigsten an Symptomatiken und Problemchen oder ja, Themen, die Menschen mitbringen? Ist es häufig das Essen tatsächlich, was eben dann so als Bühne benutzt wird, um seine Spannung hinzuleiten, oder sind es Ängste, sind es Depressionen, was sind die da so für Erfahrungen?
Meine Erfahrung ist, dass das sehr oft Hand in Hand geht, weil ums Essen an sich geht's ja genau genommen nie. Es ist unsere Eingangshalle, ne, durch die wir gehen, und das ist eben dieser unbestechliche Anzeiger, den wir erstmal zur Verfügung oft haben. Aber sehr, sehr häufig, wenn ich mit Menschen arbeite, die oder sie begleite, die ein emotionales Essverhalten haben, dann nutzen sie das Essen eben oft auch, um ihre Depressionen erträglicher zu machen oder ihre Angst erträglicher zu machen, was ich sehr verstehen kann. Mittlerweile ist es aber so, dass sehr viele Menschen auch für Essential Core kommen. Bei dem Online-Kurs, den ich jetzt gerade anbiete, haben wir erstmalig mehr Essential Core-Teilnehmer als Sehnsucht und Hunger. Das ist das erste Mal jetzt. Das spricht sich ja natürlich auch langsam auch rum, ne, dass du das eben, dass du diese Selbsttherapie, diese emotionale Selbstbegleitung auf alles anwenden kannst. Aber ansonsten gibt es wirklich ein breites Spektrum. Das ist ein Fächer von sehr vielen, sehr leidbringenden Symptomen. Und wir leben ja, wie gesagt, in einer geliebten Kindgesellschaft. Und das bringt einfach dann psychische große Probleme mit sich, weil wir leben uns selbst zu wenig, ne?
Ja.
Und solange noch irgendwie gesagt wird in so vielen Programmen, du musst deinen Schweinehund überwinden, in den Griff bekommen, haben wir ein so negatives Menschenbild, oder? Als wenn wir irgendwelche Wesen wären, die Chips essen, nur noch auf dem Sofa hängen würden, 18 Stunden Serien schauen und nichts würde sich tun. Das ist so ein negatives Selbstbild. Man muss sich doch nur Kinder anschauen. So sind wir doch nicht im Kern. Und wenn wir das erleben, dass wir Tage haben, wo wir wirklich uns nur noch wegmachen, dann ist meine Erfahrung, ist das in der Regel eine Reaktion, als wenn das Pendel in die Richtung ausschlägt, weil es vorher mit viel zu viel Druck und Härte uns selbst gegenüber, wie wir uns selbst begegnet sind, in die andere Richtung ausgeschlagen ist.
Ja.
Und welche Symptome dann da auftauchen, um auf Ihre Frage zu antworten, das Spektrum ist ganz breit gefächert.
Wenn man so einen Hängertag, sage ich jetzt mal, hat, ne, wo man morgens aufwacht und einfach spürt, nee, heute nicht, man will zu Hause bleiben, man will eben auch mal einfach auf der Couch faulenzen. Wenn man doch in dem Moment wahrnimmt, welches Bedürfnis man hat und dem auch einfach mal nachgeht und das auch da sein darf, ist das für Sie eigentlich diese Anerkennung dann des, ja, vielleicht davor nicht geliebten Kindes?
Ich würde sagen, also oder ich unterscheide verschiedene Arten des Essdrucks.
Mhm.
Bei Sehnsucht und Hunger zum Beispiel gibt es 5 Arten von Essdruck. Es gibt einen Essdruck, dem kann man gut begegnen, der ist eben auch wie eine Anzeige in uns, wo wir zum Beispiel merken, ich muss mich jetzt einfach mal ausruhen.
Mhm.
Wenn Sie sagen, diesen Tag, ne, wenn ich merke, oh Mensch, heute ist mir einfach viel nach Kuscheln, heute bin ich ein bisschen in mich gekehrter, heute brauche ich einfach viel Sanftheit. So. Heute ist es wichtig, dass ich sanft zu mir bin.
Mhm.
Und wenn die Umstände es hergeben und ich kann dem begegnen, wird es ein Tag sein, wo ich weniger esse. Wenn es aber ein Essdruck ist, dessen Verwundungswurzel tiefer reicht, wo biografische Verwundungen sich melden, wo verwundete, verlassene innere Kinder in uns aufkommen, dann kann es sein, dass ich Essdruck habe, ich nehme ein Bad oder ich gehe spazieren und danach esse ich trotzdem. Das kommt wirklich drauf an, was ist das für ein Essdruck? Und wenn das so ist, dass dieser Essdruck, dessen Verwundungswurzel tiefer greift, dann ist es egal, was ich tue, dann reicht es nicht aus, dass ich nur versuche, mein Bedürfnis im Hier und Jetzt zu erfüllen. Denn die Tatsache, dass ich es in meiner Kindheit oder Jugendzeit, also in dem Fall ja Kindheit, nicht erfüllt bekommen habe, ist ja nicht einfach nur eine Beobachtungsinformation, sondern da sind ja Schmerzen mit verbunden, Wut mit verbunden, Empörung, vielleicht auch Angst. Und diese emotionalen Spannungen sitzen in meinem System. Das heißt, da reicht es nicht nur zu sagen, im Jahr 2020 erfülle ich mir das Bedürfnis, sondern da brauche ich eine Begleitung, eine innere Begleitung zu der oder in die biografische Szene in mir, damit ich mit diesem Kind, was vielleicht damals als geliebtes Kind nur traurig sein durfte, aber wo vielleicht ein ungeliebtes, sehr wütendes Kind in dieser Szene mit drin hängt und ich das nur nicht mitbekomme, weil es unterm Radar, unter meinem Bewusstseinsradar die ganze Zeit läuft, weil mein Ich-Bewusstsein aus dem geliebten Kind eben diese Wut gar nicht zulässt, dass ich sie überhaupt wahrnehme, dann braucht diese Wut eine Begleitung. Sonst kann der Essdruck nicht gehen. Der macht aufmerksam, hier ist eine unerlöste Vergangenheit.
Ja.
Hier ist eine Stauung, eine emotionale Stauung.
Okay, wenn jetzt jemand vielleicht interessiert ist und das hört und sich danach sehnt, das auch mal auszuprobieren und spürt, das könnte das Richtige sein. Wie kann man Sie am besten finden und auch Ihre Programme? Sie haben mir eben schon erzählt, Online-Programm, das ist ja jetzt neu.
Genau, ganz neu, ja.
Weil Ihre Ausbildung auch schon so gut besucht sind, dass
Die Seminare.
Die Seminare so gut besucht sind, dass Sie eben auch ein Online-Seminar jetzt anbieten. Wie funktioniert das am besten?
Genau, also ich würde vorschlagen, um sich ein bisschen zu informieren über die Arbeit, kann man natürlich auch die Bücher natürlich lesen, wenn man möchte. Um
sehr
bisschen,
zu empfehlen. Ich habe es hier liegen, die revolutionäre Kraft des Fühlens im Gräfe-Unzer Verlag erschienen.
Genau.
Ganz tolles Buch.
Danke sehr, ja. Um einfach noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Und dann kann man auf meiner Website mariasanchez.de alle Informationen finden. Also ich engagiere mich wirklich sehr, sehr, sehr dafür, dass der Blick auf uns selbst milder werden kann, dass wir eine andere Annäherung an die Psychologie und an die Spiritualität haben. Und da ist eine Fülle an Angeboten. Man kann auch auf Facebook natürlich uns auch folgen oder jetzt ganz neu Instagram oder YouTube. Ich mache einmal im Monat eine Live-Sendung, Maria Sanchez Live, wo man mir auch Fragen stellen kann. Das ist so eine Fortführung einer Radiosendung, die ich 2 Jahre bei Radio Bremen hatte. Und also ich glaube, am besten auf die Seite gehen und dann kann man die Dinge dort erfahren.
Ja, kann man sich weiter informieren. Ja. Sehr schön, vielen Dank. Vielleicht abschließend noch einmal die Frage nach so konkreten Tipps. Wenn man jetzt so das Bedürfnis hat, direkt im Anschluss vielleicht auch sich hinzusetzen, sich ein paar Gedanken machen zu können, was aufzuschreiben, wie geht man am besten vor?
Genau, also erstmal ist mir wirklich wichtig zu sagen, weil ich verstehe absolut, ne, dass Sie fragen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was könnte denn jetzt vielleicht etwas sein, was Sie an die Hand bekommen? Mhm. Tipps, weil ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es um Tipps geht, weil Tipps in der Regel nicht tief genug reichen. Aber ich würde sehr gerne den Zuhörern und Zuhörerinnen etwas an die Hand geben, um mal so ein bisschen zu erfahren, wie ist das eigentlich, wenn ich so den ersten Step gehe.
Genau,
ne? Genau, weil sonst kann es so schnell sein, wir befolgen einen Tipp und merken, es klappt nicht und dann fühlen wir uns wieder als Versager. Ne? Und das kann so schmerzhaft sein.
Ja, genau. Aber schön, dass Sie es nochmal unterscheiden, weil das erhofft man sich ja auch, vielleicht kennt man das, wenn man irgendwas googelt und man sieht so 10 Tipps für weniger Stress und man denkt sich so, super, ich lese mir das durch und am besten habe ich dann schon weniger Stress und mache 1-2 Sachen für 1-2 Tage und dann ist
Erleuchtet.
Genau, so und dann merkt man aber doch nicht.
Nein, und es ist auch mittlerweile ein Trend, also die Diäten sind ja mittlerweile schon ziemlich verpönt, aber das, was früher Diät hieß, heißt jetzt in 7 Schritten frei von emotionalem Essen. Mm. Es ist genau das Gleiche in Grün. Mm. Und das ist mir so wichtig, dass Menschen nicht immer und immer wieder die Erfahrung machen, ich bemühe mich und es funktioniert nicht, weil das weiß ich aus meiner Geschichte von damals, wie unfassbar schmerzhaft es ist, wenn wir immer wieder in dieser Versager- oder Versagerinnengrube innerlich landen. Mhm. Es ist eine Reise, es ist eine Heilung. Heilung braucht Zeit, es ist eine Erkundungsreise. Aber gerne würde ich etwas an die Hand geben. Und zwar würde ich empfehlen, wenn das nächste Mal der Essdruck da ist, wenn wir merken, wir haben vielleicht eine Mahlzeit hungrig begonnen und können plötzlich nicht stoppen, da beginnt ja dann der Essanfall. Oder ich habe von vornherein keinen Hunger und will plötzlich Schokolade essen, ich bin am Computer und möchte Schokolade essen. Und ich frage mich eben, ne, ist das Genuss oder emotionale Notwendigkeit? Könnte ich wirklich drauf verzichten, ohne dass es weiter in meinem Kopf kreist? Wenn ich also merke, ich brauche die Schokolade, ich muss das haben, dann würde ich empfehlen, erstmal innezuhalten. Mhm. Egal, was ich gerade tue, erstmal innehalten oder einmal aufstehen, raus aus diesem Automatismus von, ich bleibe weiter am Computer, um bei dem Beispiel zu bleiben, ich werfe mir Schokolade rein, ich atme sie ein und mache einfach weiter. Mm. Erstmal 2 Minuten, 3 Minuten. Ich habe mir damals immer meine Eieruhr gestellt. Heute gibt es ja die Handys, das ist natürlich dann leichter. und es war klar, danach wähle ich neu. Das heißt nicht, wenn ich mich mir zuwende, die 3 Minuten, dass ich danach nicht esse. Denn es gibt bestimmte Seiten in uns, ungeliebte Kindseiten in uns, wenn klar ist, ich mache etwas und danach darf ich nicht essen, dann wird mir jeder Schritt schon boykottiert und ich finde zu Recht, weil ich aus dem geliebten Kind dann gleich wieder so ein Reglementierungskorsett auferlege und damit sage, du bist nicht erwünscht. Mhm. Wenn ich also danach neu wähle und ich sage 3 Minuten oder 1 Minute oder 2 Minuten, halte ich kurz inne. Und ich nehme mir die Zeit, erstmal wahrzunehmen, was sendet denn mein Körper? Wie geht's mir gerade? Vielleicht merke ich bin ganz hektisch. Wenn ich für einen Moment die Hektik sprechen lassen könnte, oder vielleicht merke ich, ich fühle mich erschöpft. Wenn die Erschöpfung sprechen könnte, wenn ich sozusagen das, was ich wahrnehme, dem einen Satz zuordne. Wenn die Erschöpfung sprechen könnte, was würde sie sagen? Vielleicht sagt sie, ich kann nicht mehr eben. Dann würde ich empfehlen, ein Symbol zu nehmen, für diese Seite in mir, ein Kissen, eine Decke, ein Radiergummi, was immer ich habe. Und für einen Moment zu versuchen, mir vorzustellen, es wäre wie eine reale Person, die sich hier hinsetzt und sagt, ich kann nicht mehr. Wenn ich nicht versuche, sie zu pushen, ach komm, das ist doch nicht so schlimm und so. Sondern wenn ich erstmal ein bisschen in einen Dialog trete, um ein bisschen mehr herausfinden zu können, wenn ich so tue für einen Moment, als wenn ich mich gar nicht kennen würde. Da setzt sich jemand hin und sagt, ich kann nicht mehr. Und vielleicht frage ich dann, aha, was genau meinst du denn damit? Ich stelle Fragen. Das ist zwar jetzt in diesem ersten Schritt erstmal mehr mental, wenn wir in die Selbstbegleitung tiefer einsteigen, dann geht es sehr stark um das, um die Einbeziehung des Körpers. Aber für den ersten Step überhaupt den Essdruck nicht sofort als etwas zu sehen, dem ich sofort folge, oder als etwas zu sehen, das muss ich bekämpfen, dieses Symptom, sondern ich trete in Kontakt. Das, glaube ich, kann schon eine Menge dazu beitragen, dass ich aus diesem ich will das nicht haben ein bisschen aussteige und eine Beziehung beginne aufzubauen. Und dann würde ich wirklich sagen, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, sondern ich unterhalte mich mit mir selbst.
Ja, was wir ja sowieso schon alle tun, nur in Gedanken und dann leider aber tendenziell den destruktiven Gedanken eher folgen, uns da hineinstürzen, anstatt vielleicht auch mal einem Gedanken oder eben so einem Glaubenssatz vielleicht die Frage zu stellen, wo kommst du her, was möchtest du mir sagen,
damit ich mehr noch herausfinden kann, worum geht's denn eigentlich? Ja. Ums Essen geht es wirklich nie. Es geht nicht um die Schokolade. Mein Inneres, meine geliebte Kind-Identität lässt mich über Bande spielen. Also es ist verboten, aber es gibt eben Momente, da hat mein ungeliebtes Kind das Steuer in der Hand. Man könnte ja sagen, wenn ich merke, ich möchte mich beruhigen, wieso brauche ich denn die Schokolade? Und die Frage kann man nicht rational beantworten. Ich will damit nur deutlich machen, es geht nicht um das Essen, es geht um eine tiefer gehen, es geht um emotionale Gründe, um eine unerlöste Vergangenheit.
Ja.
Aber durch diesen Dialog kann ich überhaupt mal beginnen, mit mir in Kontakt zu treten.
Ja, vielen Dank.
Ja.
Mir ist gerade noch ein Gedanke gekommen, wenn, bleiben wir kurz nochmal bei der Schokolade, wenn ein von außen neues Ereignis dazukommt und also quasi man wieder vielleicht, obwohl man auch was schon mit sich gearbeitet hat, wieder eben getriggert wird sozusagen und zur Schokolade greift, dann ist es meistens dann doch diese Rückkopplung dann nochmal zum Alten in ihrer Erfahrung oder ist es dann tatsächlich das neue Ereignis, was dazukommt oder merkt man, nee, die Urwunde ist immer noch nicht erlöst?
Genau, also ich würde vielleicht ganz pauschal sagen, als Erwachsene haben wir kein Essproblem. Als rational denkende erwachsene Instanz, wenn wir auch emotional eben die Reife jetzt schon hätten, würde etwas, was im Hier und Jetzt geschieht, würden wir das wahrnehmen können und könnten darauf reagieren. Wenn wir merken, wir können es nicht, wir müssen mit Essen reagieren, dann ist das immer, also ich sage oft zu meinen Klienten, dein Essproblem hängt mit jüngeren Persönlichkeitsseiten zusammen und die sind auf einer bestimmten emotionalen Reife, auf einem bestimmten emotionalen Reifegrad stecken geblieben. Und das kennt ja auch jeder.
Ja.
Unser Kopf sagt, oh bitte, isst doch die Kekse jetzt nicht. Und wir essen die Kekse.
Ja.
Das ist doch, mit uns ist nichts verkehrt, mit uns war nie was verkehrt. Das ist nicht die Erwachsene und sie das Essproblem hat. Deswegen würde ich immer, wenn wir keine Wahl haben, wenn es eine emotionale Notwendigkeit ist, würde ich immer sagen, es geht um eine unerlöste Vergangenheit.
Okay. Wie schaffen Sie es heute für sich, einen gesunden Lebensstil zu führen, ausbalanciert zu sein?
Das ist ganz einfach, weil es geht um den Kontakt zu mir.
Ja.
Und ich glaube, indem wir uns vornehmen müssen, ich muss mich gesund ernähren, ich muss mich bewegen, bedeutet das für mich eigentlich, dass ein bestimmter Kontakt, ein Impuls in mir blockiert ist. Und das hat in der Regel ja eher mit unerlösten Vergangenheitssituationen zu tun. Wenn jemand, und das sehe ich auch bei meinen Klienten, wenn wir beginnen, uns mehr und mehr zu spüren, wenn die Prozessbegleitung, wie ich sie vorhin nannte, langsam stärker wird, dann spüren wir, wenn wir lange Zeit am Computer sitzen, weil wir den Kontakt zu unserem Körper haben. Die Präsenz wird ja auf diesem Weg, auf diesem inneren Weg immer stärker. Wir sind dann nicht nur im Kopf unterwegs. Wir fühlen unseren Körper natürlicherweise. Wir kommen auf verschiedenen Ebenen, werden wir präsenter. Und dann spüren wir, oh, jetzt muss ich mich mal bewegen. Oder wir merken am Abend, obwohl es vielleicht schon dunkel ist, ich muss noch mal in die frische Luft. Mhm. Also nicht du musst, sondern ich möchte. Ja. Ich spüre in mir, mein Körper braucht frische Luft. Oder wenn ich ein bestimmtes Abendessen vielleicht hatte oder mehrere Essensmahlzeiten, wo ich ein bisschen fettiger gegessen habe, dann ist auch meine Erfahrung mit mir oder auch mit bei meinen Klienten, dass wir dann spüren, nicht nochmal was Fettiges. Mm. Ich spüre, ich brauche jetzt dringend was Frisches.
Mm. Sodass ich muss mal wieder einen Salat essen.
Genau.
Ja.
Ne? Und das, also meine Erfahrung ist, je mehr Kontakt wir zu uns haben, desto mehr spricht unser Inneres mit uns. Ja? Mm. Wir sprechen mit uns. Unser Körper macht deutlich, bitte gib mir das. Und dann tun wir das.
Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.
Ich hoffe,
das ist schön. Danke, Frau Günther.
Euch da draußen, die zuhören, euch hat es auch gefallen. Es waren sehr, sehr viele sehr anregende Gedankenimpulse. Ich glaube, es lohnt sich sogar auch, die Folge zweimal anzuhören, um erstmal, vor allem, wenn man noch neu mit dem Thema sich beschäftigt, das nochmal für sich nachzuarbeiten, wirklich Schritt für Schritt und auch diese Übung vielleicht mal durchzuführen. Ich werde alle Ihre Links natürlich in die Shownotes packen und ihr könnt dann euch weiter informieren, wenn ihr das möchtet. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auch auf Instagram besucht unter fario_official. Dort gibt es wie immer zu dieser Folge einen Post, unter dem könnt ihr dann auch eure Fragen und Anregungen mit uns teilen. Vielleicht gibt es auch nochmal persönliche Fragen an Frau Sanchez, die können wir vielleicht auch nochmal weiterleiten oder vielleicht nochmal selbst beantworten oder euch Hinweise geben, wo ihr das nachlesen könnt. Gebt uns Bescheid, vielleicht kennt ihr auch die Symptomatik mit eurem Essverhalten, wie es euch damit geht, welche Erfahrungen ihr schon gemacht habt und Dinge vielleicht ausprobiert habt. Und sagt uns auf jeden Fall Bescheid, wie es euch damit geht, wie euch die Folge gefallen hat. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Vielen Dank, Frau Knotte, ich danke Ihnen. Danke für das schöne Gespräch und alles Gute für Sie.
Danke für Sie auch.
Danke sehr.
Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns dann nächste Woche wieder.